Herzlich willkommen hier vor Ort, auch mit kleinen Pausen zwischendurch, kein Problem. Wunderschön, dass ihr heute Morgen von zu Hause aus auch eingeschaltet habt. Ja, ich habe heute Morgen eine WhatsApp empfangen von Dörte und Johannes und die haben Folgendes geschrieben. Müssen Autobatterie überbrücken, wird 15 Minuten später bei uns. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat, das nervt. Also für Jesse und mich würde das bedeuten, wir bleiben heute daheim. Bei den beiden bedeutet das 15 Minuten später, also schon mal richtig gut. Manche Dinge brauchen eine Starthilfe. Das ist nicht nur bei Autos so, sondern auch in anderen Situationen. Vor 21 Jahren habe ich diese wunderbare Frau da in der zweiten Reihe ganz rechts von mir aus gesehen, kennengelernt. Und als ich das erste Mal die Jessie getroffen habe, war ich von Anfang an total verknallt. So. Und eine Woche später, da hat sich eine Gruppe von ca. 10 Jugendlichen, darunter Jessie und ich, wir waren damals noch Jugendliche, ins Kino in Heidelberg verabredet. Und an dem Tag, um den es ging, so im Lauf des Tages haben nach und nach alle Freunde sich abgemeldet, bis nur noch zwei Personen übrig blieben, nämlich Jessie und ich. Und das Ergebnis war unser erstes Date, toller Abend und der Rest ist Geschichte. Das Bild, das ich euch mitgebracht habe, das ist jetzt nicht aus der Zeit. Ich habe kein Foto aus der Zeit um die Jahrtausendwende gefunden. Damals gab es noch keine Fotoapparate. Das ist ungefähr Ende des ersten Jahrzehnts, des neuen Jahrtausends. Wir wissen bis heute nicht, ob unsere Freunde das eingefädelt haben, absichtlich, oder ob das Zufall war oder einfach Gottes Führung. Aber ist auch egal. Wenn zwei ahnungslose Menschen eine Starthilfe bekommen, können außergewöhnliche und tolle Dinge entstehen. So wie zum Beispiel unsere Ehe und unsere Family, die daraus entstanden ist. Und genau so eine Starthilfe-Story, die habe ich heute in unserem heutigen Predigtext dabei. Es ist eine Geschichte von zwei ahnungslosen Menschen und einer Starthilfe Gottes, die für dein und für mein Leben alles verändert hat. Ich spreche nicht von deinen, meinen Eltern, aber dazu gleich mehr. Die Geschichte steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 10, ab Vers 1. Ich springe mal so durch diese Story durch. Ihr dürft gerne auch die Bibel aufgeschlagen oder eure Bible-App aufgeschlagen halten. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. In Caesarea, da lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war ein frommer Mann. Eines Tages hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Cornelius hat das einzig Richtige getan. Cornelius starrte den Engel erschrocken an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe, das ist eine Stadt in Israel, zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seiner Kohorte zu sich und schickte sie dann nach Joppe. Also Cornelius ist der erste Ahnungslose in unserer heutigen Geschichte und der zweite Ahnungslose dieser Story, der kommt jetzt, nämlich Petrus. Vers 9. Um die Mittagszeit des folgenden Tages steigt Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Finde ich einfach eine lustige Stelle, ja, da riecht das Essen, auf einmal hat er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen. Und in dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Und das, meine lieben Leute, das war ein Skandal. Dass diese Stimme aus dem Himmel sagt, hey, guck mal die Tiere an, schlachten und essen bitte. Riesenskandal, weil Gott hatte den Israeliten im Alten Testament klipp und klar und ganz deutlich verboten, unreine Tiere zu essen. Unreine Tiere, es gab verschiedene Sorten von Tieren, manche waren okay, manche nicht. Und Gott sagt, hey, ihr dürft nur die Tiere essen, die okay sind, die Tiere, die nicht okay sind, streng verboten. Aber aus unerklärlichen Gründen fordert Gott Petrus auf,
diese Tiere zu schlachten und zu essen. Skandal. In diesem Tuch krabbeln Tiere rum, die waren für einen Juden der damaligen Zeit einfach nur abstoßend und eklig. Vielleicht so wie wenn, stell dir vor, dein bester Freund lädt dich zum Barbecue ein und dann gibt's gefüllte Kröte, Regenwurmsticks und einen krossen Kakerlakensalat zum Essen. Ekelhaft, abstoßend. Und wenn du jetzt sagst, was ist das Problem? Was ist dein Problem? Also es ist ekelhaft. Also ich glaube, ihr könnt das alle mitfühlen. Es ist ein Problem, sowas aufgetischt zu bekommen. Und genauso ging es Petrus. Nein, das darf ich nicht essen. Vers 14. Auf gar keinen Fall. Herr, auf keinen Fall, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das sollst du nicht unrein nennen oder so behandeln, als wäre es unrein. Ja, während Petrus noch ganz verwirrt auf seinem Dach sitzt und darüber nachdenkt, wie es sein kann, dass Gott ihn auffordert, gegen das Verbot, unreine Tiere zu essen, zu verstoßen, da klingelt es, Ding Dong, Vers 22. Wir kommen von Hauptmann Cornelius, sagen die Männer, die vor der Tür stehen. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Da rief Petrus sie herein und beherbergte sie. Skandal Nummer 2. Der soll nicht nur unreine Tiere essen, er soll jetzt auch noch mit unreinen Menschen zusammen sein, sie sogar einladen in sein Haus. Ein frommer Jude nimmt die heidnischen Boten eines Offiziers der Besatzungsmacht, die Israel unterdrückt, als Gäste in ihr Haus auf. Absolutes No-Go. Undenkbare Aktion eigentlich. Es geht weiter in Vers 24. Also sie gehen dann los, am darauffolgenden Tag kamen sie gemeinsam in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen. Vers 27 geht's weiter. Während Petrus sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte Petrus, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit einem Fremden zu haben oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Skandal Nummer 3 übrigens. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. So, die Story geht noch weiter, long story short. Als nächstes passiert Folgendes. Petrus predigt die erste christliche Predigt vor Nichtjuden. Und er erzählt, dass durch Jesus der Himmel auf die Erde gekommen ist, dass Jesus Menschen geheilt hat, dass er Besessene befreit hat. Er erzählt, dass Jesus dann als Unschuldiger hingerichtet wurde und am dritten Tag auferstanden ist. So, das ist ungefähr so die Predigt, die Petrus predigt, wahrscheinlich sehr viel wortreicher. Und jetzt kommt Skandal Nummer 4. Es passierte etwas, das total undenkbar war für Jesus-Nachfolger der damaligen Zeit. Das steht in Vers 44 folgende. Da kam der Heilige Geist über alle, die die Worte von Petrus hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist geschenkt hat. Da fragte Petrus, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Menschen die Taufe zu verwehren? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Das war zwar jetzt auch noch ein Skandal am Ende, aber das war an dem Punkt schon total egal. Das ist eine Geschichte, die uns zeigt, wie Gottes Plan, den Himmel und die Erde zusammenzubringen, sich nach dem Tod und der Auferstehung Jesu krass beschleunigt hat. Gottes Plan nimmt Fahrt auf. Von einer regionalen Sekte zu einer globalen Bewegung. Ich möchte zwei Wahrheiten highlighten heute Morgen, die in dieser Story stecken, die für dich und für mich zum Gamechanger werden können. Die erste Wahrheit, die ich sehe in diesem Text, ist: Gott denkt inklusiv. Wer mich kennt, ihr wisst, ich bin nicht nur Pastor hier bei HDH, ich bin auch als Lehrer an der Schule, und was ich total mag, sind Inklusionsklassen, also Klassen von, sagen wir mal in Anführungsstrichen, normalen Kindern und Kindern mit Förderbedarf. Inklusionsklassen finde ich mega gut, da gibt es keine Trennung, da gibt es keine Außenseiter. Alle sind zusammen in einer Schulklasse mit allen Stärken und allen Schwächen. Da gibt es nicht irgendwie vollwertige und minderwertige Kinder. Und das, finde ich, ist eine echt gute Sache. Es gibt einfach Kinder. Eine Klasse. Ihr habt jetzt schon in der Moderation mitgekriegt, dass ich gerade einen Keller ausräume und dass ich Sachen verschenke, weil ich schmeiß ungern Sachen weg, deswegen verschenke ich die lieber. Und da hat gestern zu meinem Arbeitstag dazu gehört, dass ich alle möglichen Bücher und CDs durchgeguckt habe, gescannt habe, um sie auf einer bekannten Internetseite weiter zu verkaufen. So, die scannt man dann so ein und dann sagt einem die App, wie viel Geld man dafür kriegen kann. So ein Buch, das eigentlich 50 Euro wert ist, 20 Cent. So, ja. Und ich habe ich sammle Bücher. Auch das ist ein Grund. Ich habe gerade ein Buch gekauft online, das ist ungefähr so breit. Und da hat die Jessie gesagt, also das kannst du dir nur kaufen, wenn du genau die gleiche Kilogrammzahl aus dem Bücherregal rausschmeißt. Habe ich gestern gemacht. Ich habe meine Pflicht erfüllt, Jessie. Warum sitzt du jetzt da? Gerade eben war es noch da. Wow. Anyways, ich habe, da ich Bücher sammle, verschiedene Versionen ein und desselben Buchs. Zum Beispiel mehrere Versionen. Also ich habe 100.000 Bibeln bei mir im Arbeitszimmer. Ich habe aber auch von Tolkien verschiedene Bücher. Zum Beispiel Der Hobbit. Gibt es diese Version? Und diese Version, Hardcover mit Illustrationen von Alan Lee. Und wenn man beide einscannt, dann bekommt man hierfür gar nichts, ist nämlich wertlos für diese App. Und hierfür bekomme ich noch 9,95 Euro. Ich habe es jetzt trotzdem behalten, also die Box ist schon zu, es muss da bleiben. Es gibt ein und dasselbe Buch, das eine ist super wertvoll, in Anführungsstrichen, für diese App, und das andere Buch brauchen sie nicht. Es ist doch cool, in der Inklusionsklasse, da gibt es nicht zwei Hobbits. Der eine Hobbit ist total wertlos und der andere ist total wertvoll. Da wird kein Unterschied gemacht. Und bei Gott ist es genauso, Vers 28. Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Oder in einer anderen Übersetzung steht, dass ich keinen Menschen grundsätzlich als minderwertig oder unrein bezeichnen darf. Jetzt sagen wir, ja klar, also logisch. Aber für den Juden Petrus und für seine Begleiter war das absolut neuer Gedanke, wenn es um Nationalität und Religion ging, dass Gott keine Unterschiede macht. Die religiöse Identität für einen frommen Menschen der damaligen Zeit lief ganz stark über Identifikation mit Jahwe, dem Gott der Bibel, aber auch über Abgrenzung von den Heiden, also von Menschen, die nicht zu Israel gehören und Menschen, die einen anderen Glauben haben. Ein gängiges Gebet aus der damaligen Zeit, das haben jüdische Männer jeden Tag gebetet, lautet wie folgt: Danke Gott, dass ich kein Heide bin, keine Frau und kein Sklave. Passt in eine Zeile, ganz schön krasses Gebet. Rassismus, Sexismus und auch noch ein bisschen soziale Ungerechtigkeit. Alles in einem Dankgebet eingepackt. Toll. Danke Gott, dass du mich besser geschaffen hast als diese unheiligen, minderwertigen Leute. Krasses Gebet. Die gute Nachricht ist, Gott tickt anders. Gott ist eben gerade nicht so. Vers 34 und 35. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Er nimmt jeden an. Das griechische Wort Pass, das hier mit jeden übersetzt wird, hat die Bedeutung jeden. Gott nimmt jeden Menschen an und heißt ihn willkommen. Das heißt, es gibt keine Tabu-Menschen für Gottes Familie. Gott denkt inklusiv. Er heißt alle Menschen willkommen, unabhängig von ihrem Background. boah, zum Glück sind wir Christen nicht so drauf wie die Juden der damaligen Zeit. Oder vielleicht doch. Der Simon hat vorhin schon im Chill-In darauf hingewiesen, auch in der Moderation, dass wir auf Social Media euch gefragt haben, ja, wie sieht's denn aus? Ziehen wir nicht als Christen auch ganz effiziente und effektive Grenzen zwischen draußen und drinnen, zwischen gut und schlecht, zwischen Freund und Feind, zwischen unrein und rein, zwischen wertvoll und minderwertig, ist die Frage. Genau das habe ich euch gefragt. Was ist eure Meinung? Gibt es eurer Meinung nach für uns fromme Christen Tabu-Menschen? Also Menschen, mit denen man keine Gemeinschaft hat oder die man nicht in die Kirche einlädt oder nicht in der Kirche haben möchte, weil das nur alles viel komplizierter macht. Und eure Einschätzungen online zumindest, ich weiß nicht, wie du, der du heute Morgen hier bist, das siehst. Online kam zurück, ja, wir Christen haben oft genau dieselben Tendenzen wie Petrus, uns über andere Menschen hinwegzusetzen oder über andere Menschen zu erheben. Über Muslime, über Ausländer, über, von mir aus, je nachdem, ne, entweder AfD-Wähler oder eben Linkspartei-Wähler, Menschen, die Grünen wählen, Menschen, die Dieselmotoren in ihrem Auto haben oder Menschen, die Elektromotoren in ihren Autos haben. Habe ich Ausländer schon erwähnt, Gender-Sternchen-Verfechter, das schwule Paar in der Nachbarschaft, Öko-Hipster oder sogenannte Namenschristen. Wir haben alle so unsere Kategorien, in die wir Leute einteilen und wo wir dann uns abgrenzen. Zumindest viele von uns. Ich möchte euch einen meiner Lieblingsautoren vorstellen. Sein Name ist Brennan Manning. Und der hat viele sehr gute Bücher geschrieben. Er ist ein ehemaliger franziskanischer Priester, der dann sich irgendwann in eine Frau verliebt hat und seinen Beruf wechseln musste. Er ist aber beim christlichen Glauben geblieben, hat dann, wie gesagt, Bücher geschrieben, war ein sehr, sehr bekannter Sprecher international. Googelt den gerne mal, Brennan Manning. Seine Texte und seine Vorträge haben Menschen überall auf der Welt ermutigt, sich auf den gnädigen, barmherzigen und liebevollen Gott einzulassen und sich nichts vorzustellen, dass Gott irgendwie ein böser alter Mann mit einem langen weißen Bart ist, mit einer Keule hinterm Rücken. Toller Typ, dieser Brennan Manning. Er war aber auch Hardcore-Alkoholiker, war seit seiner Jugend alkoholkrank, hatte immer wieder Episoden, regelmäßig, wo er zwar gegen seinen Alkoholismus gekämpft hat, aber dann Wochen und Monate lang obdachlos, dauerbesoffen auf der Straße gelebt hat. Totales menschliches Wrack. Dreckig, besudelt, irgendwo auf der Straße. Seine Frau hat sich irgendwann von ihm getrennt, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Brennan war bis zum Ende seines Lebens alkoholkrank. Die Frage ist, war Brennan ein guter Christ oder war er ein schlechter Christ? Oder war er überhaupt ein Christ? Wie lautet deine Antwort? Und die Frage ist, ist deine Antwort d'accord mit Gottes Sicht auf diese Situation und auf dieses Leben? Ich möchte euch einladen, lasst uns eine Kirchenfamilie sein, in der sich jeder willkommen fühlen kann, in der sich jeder respektiert fühlt, in der sich jeder angenommen und geliebt fühlen kann. Das heißt nicht, dass du alles gut finden musst, was um dich herum in der Welt passiert. Du musst nicht mit allem d'accord sein, was die Menschen gut finden. Du musst auch nicht deinen Glauben über Bord werfen. Das Einzige, wozu ich dich einladen, wozu ich uns ermutigen möchte, ist, zwei Dinge zu tun. Und zwar zwei Dinge, die Petrus und Cornelius getan haben in der Geschichte, in Apostelgeschichte Kapitel 10. Erstens, hör auf Gottes Reden und zweitens, folge seiner Stimme, auch wenn du irritiert bist und total ahnungslos bist, was eigentlich passiert. Das wäre mein zweiter Punkt, meine zweite Wahrheit, die ich aus diesem Bibeltext heute rausnehme. Gott schreibt mit ahnungslosen, aber gehorsamen Menschen erstaunliche Geschichten. Also beide haben eine Vision, Cornelius und Petrus, beide sind gehorsam, obwohl sie gar nicht wissen, was los ist. Cornelius hat eine Vision von einem Engel in seinem Raum und der Engel sagt zu ihm, hey, es gibt einen Mann namens Simon Petrus, der ist in der Stadt namens Joppe und schick bitte deine Leute dahin, hol den zu dir, der hat dir was zu sagen. Einen Tag später, Petrus hat dieses total strange Bild von einem Tuch, das runterkommt mit Krabbeltieren, Reptilien, die er essen soll. Und dann kommen diese Boten, Petrus läuft mit und hat gar keine Ahnung, was sein Auftrag ist. Er ist einfach nur gehorsam. Und dadurch hat Gott einen Himmelsfleck auf Erden geschaffen. Erinnert euch, wir sind gerade in der Predigtreihe Himmel auf Erden, wie Gott Himmel und Erde vereint. Wir haben gehört, dass durch Jesus einzelne Himmelflecken entstanden sind und dass nach seinem Tod und seiner Auferstehung auf einmal eine Explosion stattgefunden hat. Cornelius und Petrus haben einen Himmelsfleck gestartet auf der Erde, wo Himmel und Erde sich berührt haben. Und dieser Fleck breitet sich aus. Seit 2000 Jahren. Über die ganze Erde, durch jedes Volk, ungeachtet des Geschlechts und der Hautfarbe. Heute bekennen sich 2,3 Milliarden Menschen zu Jesus Christus. Und es hatte seinen Anfang, als Cornelius und Petrus gehorsam Gottes Stimme gefolgt sind. Die Frage ist natürlich, wie jedes Mal, wenn du eine Predigt hörst, lässt du das an dich ran und bist du bereit, entsprechend dessen, was du aus dieser Message hörst, Schlüsse zu ziehen? Bist du bereit, dich von Gott zu deinen muslimischen Arbeitskollegen schicken zu lassen? Zu deinen schwulen Nachbarn? Zu deinen agnostischen Kommilitonen? Um ihnen zu erzählen, dass Gott sie so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, um mit ihnen und für sie alles wieder gut zu machen. Bist du bereit dafür? Bist du bereit, solche Leute in den Gottesdienst, in deine Hausgruppe einzuladen und zu sagen, hey, du bist hier willkommen. Du bist nicht nur theoretisch willkommen, du bist sogar praktisch willkommen. Selbst wenn du schräge Ansichten hast, die ich nicht verstehe, die ich vielleicht anders sehe, du bist hier willkommen. Die Frage ist, bist du bereit, mit Gott zusammen kulturelle und religiöse Tabus zu brechen, obwohl du überhaupt gar nicht weißt, was hier gerade passiert? In dem Tuch, das Petrus gesehen hat in seiner Vision, da waren viele für ihn abstoßende, eklige Tiere drin. Aber Gott hat zu Petrus gesagt, nenne keinen Menschen unheilig oder unrein. Vers 28. Ist dir bewusst, dass in den Augen der damaligen frommen Leute genau du und ich diese ekelhaften Tiere in diesem Tuch waren? Wir waren die gefühlte Kröte, wir waren der Regenwurmstick, wir waren der knusprige Kakerlakensalat für diese Menschen. Die Leute damals hätten mit Leuten wie dir und mir überhaupt nichts zu tun haben wollen. Aber Gott hat gesagt, hey, Petrus, falsch gedacht. Was ich für rein erkläre, das sollst du nicht behandeln, als wäre es unrein. Gott hat dich und mich in seine Familie aufgenommen. Und wie cool ist das? Hey, wenn du Christ bist, du solltest dich wirklich freuen darüber, dass das Christentum und dass Jesus nicht nur da ist für ein Volk, nämlich Israel, sondern dass du als Deutscher oder wo auch immer du herkommst, England oder Amerikaner oder jemand, der afrikanische Wurzeln hat, dass du zu dieser Familie dazugehören darfst. Du warst mal in den Augen der Frommen unrein und unwürdig und jetzt nimmt Gott dich an in seine Familie. Wer sind heute die unreinen Tiere im Tuch, die Gott sagt, hey, also ich nenne die nicht unrein, das sind meine Geschöpfe, lad sie doch mal ein. Sind wir bereit, diese Menschen mit Jesus bekannt zu machen? Manche Dinge brauchen eine Starthilfe. Bist du bereit, diese Starthilfe für Menschen zu sein, auf ihrem Weg zu Gott? Bist du bereit, diese Starthilfe zu sein und Menschen einzuladen in Gemeinschaft mit diesem gnädigen und barmherzigen Gott? Lass uns zusammen aufstehen und kurz beten. Gott, wir sind erstaunt darüber, wie barmherzig und groß und gütig du bist. Wir lesen solche Bibelgeschichten und denken uns, ja klar, ist ja logisch. Ja, du liebst nicht nur die Juden, du liebst alle Menschen. Aber Herr, es ist so erstaunlich, wenn wir das auf unser Denken und unser Leben übertragen. Gott, wie gütig und barmherzig du bist. Deine Barmherzigkeit geht so weit, dass du religiöse, fromme Regeln, Tabus brichst, um zu den Menschen zu kommen. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der alle Menschen liebt und alle Menschen einlädt, zu dir zu kommen. Herr, wir bitten dich, dass du unser Herz berührst für Menschen, die ja vielleicht aus unserer Sicht am Rand stehen oder die falschen Ansichten haben mögen oder falschen Lifestyle gewählt haben. Herr, wir bitten dich, dass du uns diesen Stolz und vielleicht Arroganz wegnimmst und stattdessen ein barmherziges Herz schenkst und dass du uns hilfst, Menschen, die anders sind als wir, zu lieben und anzunehmen, zu respektieren und zu achten, Herr. Und Herr, wir bitten dich, wir stellen uns, das kann ich zumindest von mir sagen, ich weiß, es geht vielen hier auch so, wir wollen nicht eine Kirchengemeinde nur für Christen sein, wir wollen Menschen sein, die Freude und Liebe und Barmherzigkeit und Hoffnung in die Welt reintragen. Herr, wir bitten dich, dass du uns schickst zu den Menschen. Herr, ich bete jetzt in diesem Moment, Herr, dass du sprichst zu uns, Herr, dass du uns Menschen aufs Herz legst, zu denen wir gehen sollen, mit denen wir uns unterhalten sollen vielleicht, von dir erzählen. Oder Herr, schenke uns Leute jetzt in die Gedanken, die wir vielleicht einladen können in eine Hausgruppe oder in den Gottesdienst. Herr, wir wollen, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen, dass noch mehr Menschen deine Liebe erfahren, dass noch mehr Menschen befreit werden von allen möglichen Dingen, die sie binden. Herr, hilf uns, Starthilfen zu sein. Hilf uns, offene Ohren zu haben. Wir wünschen uns, dass mehr passiert als einfach nur unser frommes Leben. Wir wünschen uns, dass der Himmel die Erde berührt und dass Menschen für immer verändert, für immer befreit werden und für immer in deine Familie aufgenommen werden. Amen.
Ja, vielen Dank, Anderle. Schön, dass ihr schon steht. Bleibt auch gerne mit uns stehen und ja, macht nochmal eure Herzen auf und preist unseren Gott.
Was ich brauch, find ich hier. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Gottesdienstes angekommen. Bevor ihr geht, wartet noch, ich möchte euch noch den Segen zusprechen und am Ende gibt es noch ein paar kleine Informationen. Gott der Anfänge, du Gott der Anfänge, segne uns, wenn wir deinen Ruf hören, wenn deine Stimme uns lockt zu Aufbruch und Neubeginn. Du Gott der Anfänge, behüte uns, wenn wir loslassen und Abschied nehmen. Wenn wir dankbar zurückschauen auf das, was hinter uns liegt. Du, Gott der Anfänge, lass dein Gesicht leuchten über uns, wenn wir vertrauend einen neuen Schritt wagen auf dem Weg unseres Lebens. Du, Gott der Anfänge, segne uns. Amen. Ja, das möchte ich euch zusprechen und wir würden uns freuen, euch auch nächsten Sonntag wieder hier begrüßen zu dürfen um 10.30 Uhr hier in der St. Theresia in Mannheim-Pfingstberg oder für euch wie gewohnt vielleicht 10.20 Uhr auf YouTube im Online-Gottesdienst. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Connectet euch mit uns, wenn ihr noch irgendwie keine Hausgruppe habt, wenn ihr ein bisschen einsam seid, isoliert, gern mehr über die Themen, über HDH erfahren wollt, in Diskussion gehen wollt, wenn es einfach Themen gibt, die euch auf dem Herzen brennen. Macht es nicht alleine, sondern sprecht uns an, schließt euch eine Hausgruppe an, es macht total Spaß. Ich bin in einer ganz tollen Hausgruppe, macht es doch auch so. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt die Zeit und bis nächstes Mal. Ciao.